Das Domradio ist hier. 18 Jahre lang sammelt Karl Wilhelm Bienefeld schon Geldspenden für Afrika. Er ist Religionslehrer und Vorsitzender des Vereins Lebenszeichen Afrika e.V., den er mitgegründet hat. Und in diesen 18 Jahren hat der Verein viel für die Menschen in Afrika geleistet, insbesondere für Frauen. Guten Tag, Herr Bienefeld.
Guten Tag nach Köln. Herzlichen Dank.
Wie fing das an vor 18 Jahren? Wie kam der Wunsch, einen Verein zu gründen, der Menschen in afrikanischen Ländern unterstützt?
Ja, es gibt ja ein ganz furchtbares Ereignis 2004, Tsunami in Südostasien. Und da ist ja viel hingespendet worden. Und mein Gedanke war, wir dürfen auf der Strecke Menschen in Südostasien zu helfen, nicht die ganz schlimme Situation in vielen Teilen Afrikas vergessen.
Deshalb haben Sie den Verein gegründet.
Und das Ziel war sozusagen, Interessierte zusammenzubringen, die auf freiwilliger Basis spenden, den Verein gestalten, um bestimmte Dinge in die Wege zu leiten. Also angefangen hat es in Südafrika, eine Kindertagesstätte für Kinder, deren Eltern beide an AIDS gestorben sind. Dann haben wir in Uganda zwei Sachen gemacht. Eine Krankenpflegeschule gebaut, die von der Regierung 2010 für 120 Schüler genehmigt wurde, inzwischen so gut ist, dass es 348 sind. Da können Sie sich vorstellen, was das für die Gesundheitsvorsorge in Uganda bedeutet.
Mit welchem Ziel waren Sie denn von Anfang an unterwegs?
Einfach Menschen in Not eine Chance geben, Perspektiven entwickeln zu können für die Zukunft. Das war unser Ziel.
Sie haben aber ja nicht gelernt, wie man das macht. Also man muss ja, wenn man das Geld hat, auch erstmal wissen, was mache ich damit? Wollen wir gleich auch noch drüber reden. Aber wie war das so ganz am Anfang? Wie haben Sie das hinbekommen, da eben was zu bauen?
Ja, wir hatten das Glück. Ein engagierter Professor aus Freiburg hat sich bereit erklärt, alle die Arbeiten, die sozusagen fachlich professionell gemacht wurden, ich bin Theologe, das kann ich natürlich nicht, das für uns zu machen. Und zwar ehrenamtlich. Er ist Teil unseres Teams. Er fährt also, ob das jetzt Südafrika, ob das Uganda oder Ruanda ist, dorthin, entwickelt die Pläne und schaut anschließend, ob die so umgesetzt worden sind, wie er das vorgeschlagen hat. Denn das Ziel ist ja sicherlich auch, Gebäude zu errichten und Projekte zu erstellen, die langfristig auch gesichert sind von der Materie Gebäude. Also unsere Gebäude in der Schule in Uganda sind so gebaut, dass die schon einige Jahre halten.
Wenn ich mal überlege, waren Sie denn vorher, bevor Sie diesen Verein mit gegründet haben, schon mal in Afrika oder erst danach?
Ich war vorher schon mal in Afrika. Da habe ich einen Besuch in Soweto gemacht und ich kann mich daran erinnern, dass ich als Lehrer junge Leute bewegt habe, Papier zu sammeln. Das haben wir dann verkauft und haben das dann der Schule, der Grundschule in Soweto geschickt. Also ich hatte immer schon Ideen und Energie da reingesteckt, etwas zu bewegen.
Afrika ist groß. Ja, wie haben Sie sich die Länder ausgesucht?
Das hat sich ergeben. Ne? Also wir haben da zum Beispiel in Südafrika eine Ordensgemeinschaft, die uns da unterstützt, wo die auch unser Ansprechpartner ist. Und die haben natürlich von sich aus gesagt, das ist eigentlich das, was wir dringend brauchen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fangen wir an zu sammeln und wollen das dann irgendwann in die Realität umsetzen.
Wichtig ist Ihnen, dass Sie nachhaltig investieren wollen in die Zukunft dieser Menschen. Ja. Inwiefern zahlt sich das dann umso mehr aus?
Ja, also Sie müssen sich vorstellen, nehmen wir das mal Beispiel Südafrika. Da sind drei Kinder, ein 14-Jähriger, ein 9-jähriges Mädchen und ein 7-jähriges Mädchen, ohne Eltern. Nicht? Da kommt ja nicht das Sozialamt, sagt, das machen wir. Der 14-Jährige fühlt sich verpflichtet, ne, dass er die jüngeren Geschwister betreut. Ergebnis, der geht nicht in die Schule, der muss ja sich um die Kinder kümmern. Durch diese Kindertagesstätte kann der in die Schule gehen, weil in der Zeit, wo der in der Schule ist, die Kinder von unserer Kindertagesstätte betreut werden. Also das ist schon das, was wir uns dabei erhofft haben, dass das umgesetzt wird.
Und davon ist inzwischen schon in diesen 18 Jahren viel umgesetzt worden. Karl Wilhelm Bienefeld ist Religionslehrer und Vereinsvorsitzender von Lebenszeichen Afrika e.V. Und gleich sprechen wir über ein Projekt, eines der vielen Projekte, die Sie unterstützen oder beziehungsweise die Sie mit Ihrem Verein ins Leben gerufen haben. Das Domradio ist hier. Blicken wir nach Urugwiro in Ruanda, ein Land, in dem Frauen sowieso noch benachteiligt sind und keine guten Berufsaussichten haben. Und für Frauen und Mädchen mit einer Behinderung sieht die Situation grundsätzlich noch schlechter aus. Karl Wilhelm Bienefeld, Sie haben eine Basis geschaffen für 50 Mädchen mit Behinderung, in der Sie sich dann beruflich betätigen oder was Sinnstiftendes tun können. Inwiefern?
Also wir haben ein Schulgebäude gebaut für junge Frauen, ich sagte mal nicht Mädchen, junge Frauen mit Behinderung. Und die können dort nähen lernen. Das hört sich, das ist ja nicht viel, aber die Regierung von Ruanda hat vor einiger Zeit etwas sehr Positives entschieden. Für mich, die lässt nicht mehr zu, dass gebrauchte Kleidung aus Europa eingeführt wird, nach dem Motto, wir wollen das selber produzieren. Und somit haben die Mädchen, die nähen lernen, auch eine Chance, nach der Ausbildung entweder in dem Zentrum zu nähen oder eine eigene Nähwerkstatt zu haben, wo sie dann ihren Lebensunterhalt mitfinanzieren können. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil das Land ja 1994 einen Genozid erlebt hat, wo innerhalb von 100 Tagen 1 Million Menschen ermordet worden sind. Dieses Land muss aufgebaut werden. Es hat einen Spirit des Glaubens an die Zukunft und wir sind Teil von diesem Spirit, indem wir von außen eine Chance geben durch die Errichtung dieses Gebäudes.
Das Haus ist da, die Nähmaschinen sind da, jetzt kommt noch die Innenausstattung, die fehlt.
Ja, die Nähmaschinen werden im neuen Jahr gekauft, weil die Leiterin mir gesagt hat, vor Weihnachten sind die zu teuer, nach Weihnachten sind die auf Normallevel und wir sparen lieber das Geld. Und deswegen, das hört sich ja an, das machen wir ja auch, ne? Zwischen, dass wir dann auch ein bisschen nach dem Preis gucken. Wobei ich betonen muss, wir haben einen Partner gefunden in Düsseldorf, den Lions Club, der dies finanziell mitträgt, damit das auch irgendwo ziemlich zügig realisiert werden kann, was wir uns ausgedacht haben, was dringend erforderlich ist.
Wo kommen dann solche Sachen her wie Stoffe? Wer bringt den Frauen das Nähen bei? Sind das auch Frauen, die aus dem Land stammen, die denen das Nähen beibringen?
Die aus dem Land stammen, die aus dem Land stammen und die das sozusagen machen. Die Frauen durch den Genozid haben die Frauen in Ruanda eine ganz besondere Aufgabe entdeckt. Sie müssen sich aktiv daran beteiligen, dass die sozusagen verletzte und verwundete Gesellschaft geheilt wird und sich beteiligt, dieses Land für die Zukunft zu errichten.
Jetzt reden wir aber über Frauen mit Behinderungen. Können die denn das mit dem Nähenlernen alle mit ihren Beeinträchtigungen dann auch bewältigen?
Ja, das ist so. Garantiert. Die Mädchen, die dorthin kommen, haben alle die Behinderung so, dass sie diese Ausbildung auch machen können. Das ist die Voraussetzung.
Warum finden Sie es so besonders wichtig, sich eben für die Frauen einzusetzen in afrikanischen Ländern, nicht nur in Ruanda?
Meine Erfahrung ist, wenn man eine sozusagen Gesellschaft errichten will, wo Frauen und Männer gleiche Chancen haben für ihr eigenes Leben, dann geht das nur über Bildung von Frauen. Männer haben weniger Schwierigkeiten, an eine Bildung zu kommen. Frauen haben da größere Schwierigkeiten. Und jeder Einsatz für mehr Bildung für Frauen gibt eine Chance für ein emanzipiertes Leben von Männern und Frauen zusammen für die Zukunft.
Das Projekt ist eines von vielen. Warum ist eben genau das Nähen, das ist tatsächlich ja, habe ich schon häufiger gehört, in afrikanischen Ländern eine gute Möglichkeit, da anzusetzen und wirklich auch durch dieses Selbermachen eben auch ein Selbstwertgefühl zu fördern oder eben diese Wertschätzung für das, was sie tun?
Ja, das ist ja auch der Punkt, dass wir natürlich nicht hingegangen sind und haben gesagt, hört mal, wir wissen, was für euch gut ist. Es hat einen Kontakt der Leute vor Ort gegeben, die gesagt hat, wenn wir was brauchen, wenn wir sehen, was eine große Nachfrage hat, dann ist es das. Können wir das gemeinsam machen? Und daraufhin haben wir das so entschieden. Das Gleiche ist mit dem Folgeprojekt, was jetzt ansteht, ist die Gesundheitsversorgung ist nicht optimal. Deswegen wurde an uns herangetragen, könnt ihr uns helfen, eine Schule für Krankenpflege zu errichten. Da nehmen wir uns viel vor, aber da gilt mein alter Spruch, ein Weg von 1000 Kilometern ist nach dem ersten Schritt keine 1000 Kilometer mehr lang. Wir fangen an.
Also ein Schritt nach dem anderen und wieder gegangen wird und wie es überhaupt auch möglich ist, das Ganze umzusetzen. So viele verschiedene Projekte mit einem Verein mit ungefähr nur 200 Vereinsmitgliedern. Darüber reden wir gleich nach den Nachrichten um 20:30. Das Domradio am Mittwoch. Sie haben zum Beispiel eine Nähschule für Mädchen gebaut, für Frauen gebaut. Sie haben eine Schule für Krankenpflege gebaut, nicht nur eine. Und um solche Projekte stemmen zu können, brauchen die Vereinsmitglieder von Lebenszeichen Afrika e.V. nicht nur Geld spenden. Vereinsvorsitzender Karl-Wilhelm Bienefeld: Sie brauchen Menschen mit Know-how und Menschen, die Ihnen helfen, die Strukturen vor Ort zu verstehen. Wie schwierig war denn Ihr Weg diesbezüglich in den 18 Jahren Ihrer bisherigen Vereinsgeschichte?
Ja, ich bin ja nicht von Natur aus sozusagen Entwicklungsprojektleiter, sondern ich habe das ja auch anlernen müssen. Da gehörte zum Beispiel zu, dass man verlässliche Partner in Afrika haben muss. Das Zweite ist, dass man Leute an der Hand oder die einen begleiten haben muss, die sich vor Ort erkundigen und entsprechend den Gegebenheiten vor Ort nach Lösungen suchen, die den Menschen wirklich hilft.
Politische und soziale Strukturen, die funktionieren aber ja in Afrika, in afrikanischen Ländern ganz anders.
Ja, da muss man auch lernen, ne? Da muss man zuhören und nicht sagen, jetzt machen wir da so eine deutsche Kolonie nach unseren Vorstellungen, sondern wir haben wirklich gemeinsam nach Lösungen gesucht. Unser Glück war, wenn es um die Projekte geht, dass wir einen sehr engagierten Architekten haben, den Professor Schmieke aus Freiburg, der vor Ort diese Gespräche sowohl in den Ministerien geführt hat, als auch mit den Partnern, die sozusagen irgendwann die Gebäude zur Verfügung haben und entsprechend ihren Vorstellungen, unserem Know-how die Arbeit auch leisten können. Und das ist das Erfolgsrezept unserer Arbeit.
Ja, man muss ja auch die sprachliche Hürde auch noch überwinden. Also wenn beide zum Beispiel sich in Englisch unterhalten, dann ist es trotzdem für beide eine Fremdsprache in der Regel. Ja. Woher wussten Sie, wie man zum Beispiel mit Mitarbeitern an der städtischen Verwaltung umgeht, welche Auflagen man erfüllen muss, um zum Beispiel eine Schule zu bauen und so weiter?
Ja, diese Gespräche hat der Professor Schmieg alleine geführt. Mit seiner Frau sind die dorthin geflogen. Ich glaube, 20, 22 Mal waren die in Uganda, waren schon viermal in Ruanda und kennen sozusagen die Gesprächspartner, kennen die Möglichkeiten. Es geht ja auch darum, wenn wir da was errichten, können die das denn auch leisten, nicht? Und dass dies beachtet worden ist, dass daran gearbeitet worden ist, dafür sind wir natürlich unserem Architekten sehr, sehr dankbar für.
Wahrscheinlich sind Sie auch allen dankbar, die gespendet haben, wenn Sie jetzt sehen, dass es auch funktioniert. Zum Beispiel haben Sie eine Krankenpflegeschule in Uganda gebaut. Wer darf da lernen? Wie funktioniert das? Läuft das alles?
Ja, das läuft alles. Und die Schüler, die dort die Ausbildung gemacht haben von 2,5 Jahren, haben alle einen Arbeitsplatz gefunden. Das heißt, die sind dann als Frau in gewisser Weise selbstständig. Und sie sorgen natürlich langfristig, nachhaltig auch dafür, dass die Gesundheitsversorgung in Afrika, in Uganda sich verbessert. Ich kann teilweise, sind natürlich Mädchen ins Krankenhaus gegangen, arbeiten da, aber auch teilweise machen sie die Arbeit, was man früher in der Nachkriegszeit in Deutschland die Gemeindeschwester nannte. Also bevor man zum Arzt ging, kam die mal vorbei und hatte eine enorme Berufserfahrung und hat dann sozusagen die erste Hilfe dort geleistet. Das ist sicherlich auch in Uganda.
Ist es die Mischung aus Zuwendung und Fachwissen, die da für die Menschen nachher positiv ist?
Ja, das ist hundertprozentig so. Also die Mädchen, ich bin selber mal in Uganda in der Schule gewesen, da habe ich gedacht, die machen das, was zu ihnen passt. Das sind die richtigen Leute für die Arbeit, was die Gesundheitsversorgung in Uganda betrifft. Und da kann man sehr stolz drauf sein.
Und da sind wir wieder bei Ihrem Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist das, was Sie wollen, langfristig was verändern, Bildung, aber auch emanzipierte Frauen. Das alles schlägt sich in diesem Fall Krankenpflegeschule nieder, ja?
Ja, das schlägt sich da nieder. Und wir sind jetzt so weit, dass wir wirklich so viele Mädchen in der Schule aufnehmen, damit möglichst viele in der Krankenversorgung arbeiten können, segensreich und professionell.
In Ruanda, da wollen Sie auch eine Krankenpflegeschule jetzt im Moment aufbauen, gerade das Zukunftsprojekt. Wie ist der aktuelle Planungsstand?
Also das Grundstück ist quasi entschieden und jetzt haben Gespräche stattgefunden, was ist die Forderung der Regierung in Kigali, in der Hauptstadt. Die kennen wir jetzt auch. Es hat ein Gespräch mit Vertretern des Gesundheitsministeriums, dem Bischof, der vor einigen Tagen hier bei uns in Karst und Büttgen war, und mit dem Professor Schmieg. Das ist jetzt aufgezeichnet. Es gibt einen Katalog, was erfüllt sein muss, damit die Schule die Genehmigung kriegt. Und jetzt geht es daran zu arbeiten. Der ist seit gestern, der Professor Schmieg, aus Ruanda zurück zu Hause. Und jetzt geht es also los. Wie setzen wir das um? Womit fangen wir an, damit die Schule möglichst bald die ersten Schülerinnen aufnehmen kann?
Wir haben natürlich jetzt nur ein bisschen reinspecken können in die verschiedenen vielen Projekte, die auch schon umgesetzt worden sind vom Verein Lebenszeichen Afrika. Die Adventszeit ist eine Spendenzeit. Wenn Sie das, was Sie hier gehört haben, interessant finden, dann können Sie sehr viel mehr dazu erfahren. Online unter lebenszeichenafrika.de. Da finden Sie auch Infos, wie Sie den Verein unterstützen können mit Ihren Spenden, zum Beispiel Karl Wilhelm Bienefeld. Er ist Religionslehrer und Vorsitzender des Vereins. Herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
Liebe Grüße nach Köln.